Unsere Wanderung durch den Petrusbrief geht weiter. Heute Morgen sind wir mit dem Kapitel 1 ab Vers 12 bis 15 beschäftigt. Ich werde diese Verse lesen und wer es gerne mitlesen möchte, findet das jetzt nach vorne projiziert an der Wand. Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine Bleibe, meine irdische Bleibe ist. Ich weiß nämlich, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird. Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es mir offenbart. Doch ich werde alles daran setzen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Ich glaube, jetzt können wir die Folie wegmachen, dann sind die Augen wieder frei. Sein Hauptanliegen hat Petrus in den Versen 1 bis 11 schon beschrieben. Und jetzt erinnert er uns mit diesen etwas vielleicht verborgen wirkenden Versen an ein Problem der Empfänger und auch vielleicht unser Problem, das ein ganz menschliches ist. Sie neigten nämlich dazu, Dinge zu vergessen. Die Folge war Niedergeschlagenheit und Müdigkeit. Deshalb macht sich der alte Petrus daran, die Erinnerung aufzuwecken, sie wach zu rütteln. Oder wenn man das in heutiger Sprache sagen möchte, er pusht sie. Spannend, bei welchen Themen man beim Bibellesen ankommt. Heute beim Gedächtnis. Wer hat nicht das Problem von Gedächtnislücken? Einige der Gedanken wolltest du niemals vergessen. Du dachtest, dieses Erlebnis, diese Begebenheit, das werde ich nie vergessen. Und doch, es ist passiert. Du hast es vergessen. Eine Gebetserhörung wurde dir vorgenommen, das wirst du nie vergessen. Doch, ist passiert. Fettnäpfchen reingetreten, passiert mir nie wieder. Doch, ist schon wieder passiert. Und was wir hier im Kleinen beschreiben, gibt es auch ganz groß. Nie wieder Krieg, sagte und schrieb man nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann ist es wieder passiert. Neue bewaffnete Auseinandersetzungen, 150 etwa seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine merkwürdige Tatsache. Immer wieder vergessen wir Dinge, die wir behalten wollten. Aber das andere passiert auch. Sachen, die du vergessen willst, erweisen sich als unkaputtbar. Du gäbst viel darum, ein paar Dinge zu löschen. Hässliche Worte, üble Absichten, dumme Taten. In der Hitze des Gefechts hast du dich hinreißen lassen. Oder andere haben dir was angetan. Du willst vergessen, aber in dem Moment, wo du dem betreffenden Menschen begegnest, ploppt es wieder hoch, auch nach Jahren noch. Petrus kennt diese Dinge. Und er kennt noch ein weiteres Phänomen, das Phänomen, dass zwischen Wissen und Tun ein Unterschied besteht. Er formuliert es so: Darum will ich euch stets daran erinnern, wie wohl ihr es wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Ihr wisst, ihr habt es hier oben im Kopf, aber das ist noch lange nicht Tun. Wie gut der doch psychologisch, lebenserfahrungsmäßig drauf ist, der Petrus. Ich kenne das auch. Ziemlich überzeugt sitze ich da und denke so, wenn ich das jetzt weiß, wenn ich das jetzt kapiert habe, dann wird es mir auch im richtigen Moment wieder einfallen und ich werde das schon machen. Am Sonntag kannst du ja in der Predigt sitzen, innerlich und äußerlich nicken. Ja, stimmt hundertprozentig. Aber zwischen Sonntag und Montag können Welten liegen. Es wird dir und niemand etwas nützen, wenn du nur verstehst. Und Petrus will sagen, ich kenne mich selber ja auch zu genau, um nicht zu wissen, dass meine Gedanken immer wieder erneuert und bestätigt werden müssen, wenn sie praktisch werden sollen. Petrus ist also der Meinung, Erinnerung müsste immer wieder neu geweckt werden und aufgefrischt werden. Es ist richtig, sagt er, euch durch solche Erinnerung aufzuwecken. Das war ein Ja, gell? Ja, super. Preach it, sagt man in einer amerikanischen Kirche. Preach it! Vielleicht können wir das auch mal probieren. Worauf Petrus ankommt, ist, die in der Vergangenheit erfassten und geglaubten und angenommenen und immer noch gültigen Wahrheiten in der Gegenwart tatsächlich zur Wirkung kommen zu lassen. Das dürfen wir heute Morgen auch neu kapieren. Die Prinzipien des christlichen Lebens erfordern, dass kein Tag vergeht, wo ich mir nicht Wahrheit ins Gedächtnis rufe, erinnere. Es genügt nicht zu sagen, Christus ist mein Erlöser. Nein, von dem Augenblick an, wo mir das klar wird, muss er mir ständig gegenwärtig sein. Das ist der Sinn des Bibellesens und des darüber Nachdenkens. Das ist der Zweck des Gebets, die ständige Präsenz der Wahrheit. Die Glaubensgrundsätze müssen täglich in Erinnerung gerufen werden. Ansonsten sacken sie als verschwommene Begriffe auf den dunklen und seichten Grund unseres Gedächtnisses. Und dort nützen sie niemand. Petrus erinnert mit seiner Initiative zur Erinnerung an Grundwerte und erinnert indirekt daran, dass es nicht die Aufgabe des Pastors ist, die Leute mit neuen Ideen zu unterhalten, sondern dass es die Aufgabe ist, an die ewigen göttlichen Wahrheiten zu erinnern. Lasst euch nicht verdrießen, dass ich euch immer wieder dasselbe sage, betont einer der Apostel. Und manchmal denkt man das als Pastor auch, immer wieder dasselbe. Aber das ist richtig, das ist ein göttliches Prinzip, denn es gibt genau bei diesen göttlichen Wahrheiten ein hohes Maß an Vergesslichkeit. Jetzt mal ehrlich. Womit beschäftigst du dich in den vergangenen Tagen? Du hast es, ne? Heißt das vielleicht Corona? Das Ding? Und hast du schon dann gedacht, am Sonntagabendmahl, oho, Corona, Corona? Oder Dollar, Dollar? Oder Schalke? Ah nee, klar, natürlich nicht. Dieselfahrverbot! Dieselfahrverbot. Die 15 kleinen Meldungen, die unsere Nachrichtenredaktionen als wichtig auswählen und dir allabendlich servieren. Aber wir dürfen unsere Aufgabe nicht aus dem Blick verlieren, den Fokus immer wieder dahin zu lenken, was so leicht vergessen wird. Die zentralen Punkte des Evangeliums. Und die haben, das ist das Schöne, nichts mit weltfremder Theorie zu tun, sondern sie betreffen das Leben zentral. Ihr müsst euch nicht genieren, wenn ihr die Prinzipien des Evangeliums weitergebt. Sie sind sowas von lebenszugewandt, sowas von gut. Das Evangelium macht zum Beispiel eine ganz besondere Aussage über das menschliche Leben und spricht in einer Weise, die mich fasziniert, von der Würde des Menschen. Glaub mir, diese Welt muss das hören. Man kann schon ernüchtert werden, wenn man mit Menschen zu tun hat. Und es wundert mich nicht, dass Zynismus und Verdrossenheit hier und da durchschimmern. In diesen Tagen tauchen vermehrt Bilder der Vernichtung von Auschwitz in Zeitungen und im Fernsehen auf. Bilder von den letzten Kriegstagen und zum Beispiel dem mit 9000 Flüchtlingen besetzten Schiff Wilhelm Gustloff. Wer hat's versenkt? Wer hat 9000 Menschen zum jämmerlichen Ersaufen gebracht? Wer? Ein Mensch. Irgendeiner hat den Befehl erteilt. Schießt dieses Schiff ab. Wir wissen, wie viel da drauf sind. Und wenn ich Bilder von zerbombten Krankenhäusern im heutigen Syrien sehe, dann kommt mir auch die Galle hoch. All das lässt an der menschlichen Größe zweifeln. Sorry. Was ist der Mensch? Eine Bestie? Oder, das wäre noch harmlos, ein Staubkorn im Universum? Setz nicht zu viel Hoffnung in seine Fähigkeiten, sagen manche. Du wirst nur enttäuscht. Lass es. Bringt nichts. Ein ganz anderes Signal kommt aus dem Evangelium. Du bist kein denkendes Tier. Du bist kein weiterentwickelter Bonobo. Das sind niedliche Äffchen für diejenigen, die jetzt nicht sofort die Brücke schlagen können. Gott selbst hat dich kreiert als wundervolles Wesen, geschaffen nach seinem Bild, fähig zur Kommunikation mit dem Schöpfer. Glaub mir, das muss diese Welt hören. Denn Menschenwürde kann man mit einem materialistischen Weltbild denkbar schlecht begründen. Und wir sprechen und erinnern immer wieder an genau diesen zentralen Punkt des Evangeliums. Während Philosophen sich pessimistisch und zum Teil verzweifelt äußern, werden wir vom Evangelium an die Würde erinnert, die du und ich haben als individuelle und besondere Schöpfung Gottes. Damit gehen wir den Leuten auf die Nerven. Ja, damit gehen wir den Leuten auf die Nerven, wenn es um die Frage nach unwertem Leben geht. Damit gehen wir den Leuten auf die Nerven, wenn es um die Frage nach Abtreibung geht. Damit gehen wir den Leuten auf die Nerven, wenn Rassismusgedanken Wertigkeiten festlegen wollen. Es geht noch tiefer. Wenn wir nach dem Wesen des Lebens fragen, Petrus formuliert: Ich halte es für passend, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch solche Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass ich meine Hütte bald ablegen muss, wie mir auch unser Herr Jesus eröffnet hat. Und das Letzte in dem Satz, den er schreibt, wünschte ich mir auch. Infos vom Herrn Jesus, in 2 Wochen ist soweit. Passiert bei den meisten nicht. Hat er ein Privileg genossen, das wir nicht unbedingt für uns erwarten dürfen. Aber das andere, das ist sicherlich für uns alle gültig. Es ist eine ganz eigene Perspektive, eine Bibelperspektive zur Eigenart des Lebens. Solange ich in der Welt lebe, sagt Petrus, wohne ich in meinem Körper wie in einer Hütte, wie in einem Zelt. Das bedeutet, der Körper ist kein bleibender Aufenthaltsort. Deshalb muss ich unterscheiden, deshalb darf ich unterscheiden zwischen meinem Körper und meiner Persönlichkeit. Die normale Denke bei meinen Zeitgenossen ist die, dass sie sich komplett mit ihrem biologischen Leben, mit ihrem Körper identifizieren und deshalb in ihrem irdischen Leben die einzige Möglichkeit sehen. Da hat Petrus eine andere Dimension. Die Welt, so lese ich bei ihm, ist nur ein Durchgangsort, in dem ich für eine Weile mein Zelt aufgeschlagen habe. Ich mache Camping. Gott hat uns hierher gestellt, aber wir kehren zu ihm zurück. Das ist ein Hinweis auf eine unfassbare Würde. Wir sind auf dem Weg zu einer ganz großen Bestimmung. Und natürlich gehört auch die Grundfrage dazu, was ich hier mache. Wozu bin ich hierher gestellt? Gibt es irgendeinen Sinn oder Reim auf das alles? Ich komme, ich werde gezeugt, ich werde geboren und dann kommen ein paar Pünktchen und dann werde ich in die Kiste gelegt und dann ist Ende im Gelände bei den Würmern. Lebe ich nur, um zu essen und zu trinken und ein bisschen Spaß zu haben? Das Evangelium sagt, nein, 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 der Mensch ist geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Das ist der Sinn unseres Daseins. Wir kamen nicht zur Welt, um nur zu existieren. Meine Bestimmung ist es, Sohn, Tochter, Kind Gottes zu sein. Gott hat den Menschen geschaffen, damit seine Herrlichkeit durch ihn sichtbar wird. Dahinter steckt Absicht. Und die Zeit des Lebens auf dieser Erde ist nur ein Teil des großen Plans. Und daraus leiten wir ab, dass alles, was wir tun, von Bedeutung ist. Meine Zeit ist kostbar. Wenn ich hier heute Morgen an die Größe und Herrlichkeit Gottes und an die Würde des Menschen erinnert werde, da wird mich das doch hoffentlich ganz neu mit Eifer und Motivation erfüllen. Ich lebe doch ganz anders. Okay, überlegst du, wenn das also die bibelgemäße Lebensauffassung ist, warum ist dann die Welt so, wie sie ist? Woher kommt Gewalt, Krieg, Leid? Was ist die Ursache? Das scheint doch ein Fehler im Betriebssystem zu sein. Und auch daran müssen wir immer wieder erinnert werden. Die ursprüngliche Schöpfung war hammerschön und ohne Zerstörung. Die Schrecken und die Nöte, die sind auf die Sünde des Menschen zurückzuführen. Ich will euch daran erinnern, obwohl ihr es wisst. Und es gibt nichts, was Menschen weniger lieben, als an ihre Sünde erinnert zu werden. Realistisch im Sinn des Evangeliums sein heißt, begreifen, dass der Ursprung der Probleme in unserer Welt im falschen Verhältnis zu Gott liegt. Ich will euch daran erinnern, obwohl ihr es wisst, die Gefahr besteht nämlich, dass man das im Alltag doch vergisst. Ganz schlicht lautet die Folgerung, es gibt keine Hoffnung für die Menschheit, bevor sie nicht Gott anerkennt und zu seinen Maßstäben zurückkehrt. Das Evangelium geht uns beständig mit dieser Tatsache auf den Wecker. Petrus beantwortet in seinem Brief schließlich auch noch die Frage nach dem Ziel des menschlichen Lebens. Wenn er schreibt, nach meinem Abschied sollt ihr immer etwas haben, wodurch ihr euer Gedächtnis auffrischen könnt. Er spricht also von Abschied. Von einem Auszug oder einer Weiterreise. So also begreift er seinen eigenen Tod. Kein Schreck, keine Angst, nur das Zusammenfalten eines Zelts und ein Umzug. Ja, ich brauche ein hartes Dings da. Irgendwie bin ich nicht Freund heute mit dem Mikrofon hier. Ist mein Fehler. Nur das Zusammenfalten eines Zelts und ein Umzug. Was für eine unglaubliche Perspektive ist das denn? Und wenn wir einen Augenblick noch ein bisschen größer denken, ein bisschen größer vorausdenken, das kommt dann in den nächsten Sätzen in Petrus, aber heute nicht mehr, da stoßen wir auf den großen Plan, den Gott für die Zukunft hat. Auch das eine Sache, an die wir immer wieder erinnert werden müssen. Solange die Sünde in der Welt herrscht, wird auch Not und Angst da bleiben. Und die Propheten haben eine deutliche Sprache gesprochen und von einer Endkatastrophe geredet. Da gibt es keinen oberflächlichen Zweckoptimismus. Und auch darüber steht die klare Ansage. Ich möchte euch daran erinnern, Jesus kommt wieder. Er steht in der Gefahr, das jeden Tag zu vergessen. Er kommt wieder. Er kommt wieder, um die Welt zu richten und alle gottfeindlichen Mächte endgültig zu schlagen. Christus wird noch ganz entscheidend handeln. Jetzt haben wir so ein paar Erinnerungslücken aufgefüllt heute Morgen. Und ich fasse zusammen. Das höchste und das wichtigste Ziel, an das wir von der Bibel her immer wieder erinnert werden, ist es, dass wir Jesus Christus erkennen. Dass wir uns erinnern an das, was er getan hat. Erinnerung knüpft daran an und baut darauf auf, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung. Und daraus wird Hoffnung. Und er selbst ist der, der dein Leben grundlegend verändert. Er ist die Wahrheit im Leben und die Wahrheit im Tod. Und in ihm und in ihm allein finden wir das rechte Verständnis für Lebensfragen. In ihm siegen wir auch über Tod und Vergänglichkeit und gehen rüber zum ewigen Leben. Ja, ich möchte das nochmal sagen. Wir gehen rüber zum ewigen Leben. Wir gehen rüber. Oder wie es vielleicht David gesagt hätte, ich gehe vom Erdgeschoss nach oben. Das erwarte ich. Das sind die Dinge, an die wir erinnert werden müssen, um sie nie zu vergessen. Und darin zu gründen, Augenblick für Augenblick, das ist das Geheimnis. Das ist frisches, prickelndes, pulsierendes Leben. Amen. Jetzt freue ich mich auf ein vorgetragenes, nicht zum Mitsingen gedachtes Lied.